Mein Name ist Cornelia Wils. Ich gehöre zum Team von Fair Oceans. Ich arbeite als Journalistin und habe mich in den allerletzter Zeit verstärkt mit Aquakultur beschäftigt. Über die wollen wir heute reden mit Hanna. Bitte stell dich doch vor.
Ja, mein Name ist Hanna Tayyip. Ich habe Meeresbiologie studiert, Biotechnologie der Marienressourcen in Bremerhaven und bin selber ehrenamtlich in Fair Oceans aktiv.
Genau.
Conny, liebst du Fisch? Wie ist deine Beziehung zu Fisch? Wir reden ja heute ein bisschen über Aquakultur.
Ja, das ist ja auch ein Unterschied, ne?
Ja.
Also ich versuche schon darauf zu achten, dass, wenn man in den Supermarkt geht, welchen Fisch ich kaufe. Und da fällt natürlich jetzt in letzter Zeit schon sehr häufig auf, und da können wir ja vielleicht auch später nochmal drüber reden, dass eine ganze Reihe von Fisch angeboten wird. Bleiben wir oder kommen wir nachher mal zum Lachs und auch zum Garnelen. Und dann steht man als Verbraucher ja doch schon davor und versucht, aus einer nachhaltigen Produktion Fisch überhaupt zu konsumieren. Und das ist nicht ganz einfach. Es gibt verschiedene Siegel, können wir nachher drüber reden. Manchmal steht auch nachhaltige Fischerei oder Wildfisch aus nachhaltiger Fischerei. Und auf der anderen Seite weiß ich, dass in sehr viel mehr Produkten, die wir konsumieren, ja inzwischen aus Aquakultur kommt. Und darüber wollten wir ja schon auch reden. Und für mich, die sehr stark mit Gruppen, Initiativen und Menschen im Süden arbeitet, im globalen Süden, stellt sich vor allen Dingen auch immer so die Frage, welchen Zusammenhang haben wir, stellen deren Bedürfnisse, deren Ernährungssicherheit und unser Verbrauch von Produkten, in denen Aquakultur enthalten ist, da? Also wie schwierig ist dieses Verhältnis?
Mhm. Isst du denn gerne Fisch überhaupt, privat?
Ja. Weil ich beispielsweise nicht so viel Fleisch essen will. Und aber das Fischessen ist in letzter Zeit nicht mehr so, wie soll ich sagen, ich gehe nicht mehr so naiv oder mit so großer Freude, weil auch eine große Unsicherheit darüber gibt. Ich meine, mir ist vorhin, als wir uns oder mich vorbereitet habe hier auf unser Gespräch, auch nochmal eingefallen, das ist kein neues Thema. Also die Garnelen zum Beispiel, die wir früher als große Alternative und gesund und in jedem Diätplan irgendwie Garnelen oder eben auch Fisch, habe ich mir dann irgendwann nichts bei gedacht und zum Beispiel häufiger mal Garnelen gemacht. Bis mir eben Leute auch gesagt haben, die sich damit beschäftigt hatten, woher diese Garnelen kommen, was mit diesen Garnelen, was da drin ist und welche Probleme die Garnelenzucht zum Beispiel in Bangladesch bedeutet. Und eigentlich wissen wir schon seit langem, dass Produkte aus Aquakultur Folgen für die Menschen haben, die das auch produzieren, wenn man mal genauer hinschauen möchte. Mhm. Und du? Hast du durch dein Studium ein anderes Verhältnis zu Fisch bekommen, oder?
Also bei mir war das so, als ich klein war, mochte ich nie sehr gerne Fisch essen. Fisch war für mich immer eine große Last, weil es immer ganz viele Gräten bei mir hatte und ich immer viel zu faul war, überhaupt die Gräten rauszuziehen. Entsprechend war Fisch eine ganz lange Zeit lang bei mir so ein, so ein No-Go. Hat man natürlich aber immer gegessen, wenn es mal auf den Tisch kam. Ich bin halt durch mein Studium und auch schon vor meinem Studium hatte ich dann halt irgendwann mal mit dem Erwachsenwerden geliebt, dann auch irgendwann wieder Fisch zu essen. So. Und habe dann halt auch durch mein Studium einen ganz anderen Bezug auch zum Meer an sich, aber halt auch ganz spezifisch zur Fisch und Fischerei und Aquakultur bekommen. Ich habe halt ganz viel auch als Hiwi, als Hilfswerkstudentin, habe ich im Alfred-Wegener-Institut in der Aquakulturbereich gearbeitet. Und habe da auch meine Bachelorarbeit gemacht und dadurch lernst du halt ganz viele Leute kennen, irgendwie die unterschiedliche Projekte parallel machen und da hast du halt den Vorteil als Studentin, dass du immer so ein bisschen reinschnupperst, rechts und links und dadurch hat sich halt auch die Perspektive von Kind auf Erwachsensein und dann als Studentin sich auch geändert.
Ist das für dich eher ein technischer Bereich, dass du erfahren hast, wie Aquakultur überhaupt funktioniert? Ist das im Vordergrund des Studiums gestanden oder habt ihr auch über sozial-ökologische Aspekte gesprochen und darüber viel nachgedacht, was Aquakultur eigentlich ist oder vielleicht später mal sein sollte, damit es eben nicht zu diesen ganzen Risiken, die mit Aquakultur verbunden sind, kommen kann.
Also den sozialen Bereich, den man halt auch ja so in Fair Ocean hatte ich tatsächlich nicht so ganz im Studium. Natürlich hast du halt die Population auf der Welt wird höher, Aquakultur benötigst du halt als Alternative zur Fischerei selber, weil du halt große Überfischungen überall hast und dass es sozusagen die Überfischung an sich stützt und dafür sorgt, dass Menschen halt einen Arbeitsplatz haben und wie die Meere entlasten. Es wird halt aber nicht von dem Aspekt gesprochen, dass Menschen in anderen Ländern vielleicht unter der Aquakultur leiden, dadurch, dass wir halt, ich sag jetzt mal, in Europa davon profitieren können irgendwie. Und es wird aber auch einen großen Fokus darauf gelegt mit Umweltschutz auch. Es wurde schon in der Aquakultur, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hatte, auch schon die Kriterien so ein bisschen diskutiert, was sind die Vorteile und was sind die Nachteile von Aquakultur. Aber das hast du dann aber auch wirklich nur, wenn du dich mit dem Thema mehr beschäftigst. Im Studium selber hatten wir halt ein Semester Aquakultur. Entsprechend hatten wir halt nur so diesen technischen Bereich und so die Vorteile und die unterschiedlichen Arten der Aquakultur, die existieren. Aber das wurde nicht so richtig ins Detail eingegangen, wie man es sich vielleicht wünschen könnte.
Also die verschiedenen Arten der Aquakultur, vielleicht kannst du kurz sagen, wenn man damit sich beschäftigt, bekommt man ja zum Beispiel sehr viele verschiedene Fangtechniken, ja? Oder wie überhaupt diese Aquakultur funktioniert. Vielleicht können wir ein bisschen aufs Meer kommen, also wie diese Fang- oder Haltungsmöglichkeiten, Aufzuchtmöglichkeiten, wie das sich überhaupt gestaltet.
Ja.
Also maritime Aquakultur ist ja, glaube ich, der Fachbegriff dafür, oder?
Genau, also du hast halt unterschiedliche Formen von Aquakultur. Du hast ja einmal die Landaquakultur und dann hast du einmal die maritime Aquakultur, die im Meer passiert. Die Aquakultur im Meer ist halt momentan extrem, geht in unterschiedlichen Bereichen. Du hast einmal die Aquakultur, die an den Küsten stattfindet. Da hast du halt, muss man sich das so vorstellen, das sind Käfige im Wasser, gleich an der Küste. Musst halt je nach Distanz mit dem Boot vielleicht einmal rausfahren und da hast du halt ein komplett elektronisches System, das halt auch mit Monitoren und Kameras und so sich die Gesundheit der Fische anschaut und guckt, ob die noch alle überhaupt im Käfig sind. Also das ist schon ein geschlossenes Becken. Also man kann sich das nicht vorstellen, dass es ein Gehege ist wie bei vielleicht Landwirttieren, sondern das ist mitten im Meer ein großes Netz, das geschlossen ist von allen Seiten. Und die Fische drehen sich dann sozusagen immer im Kreis mehr oder weniger.
Wie viel Platz haben eigentlich diese Fische? Und wenn man von diesen Systemen ausgeht?
Also grundsätzlich ist es je nach Fischart erstmal komplett unterschiedlich. Du hast die Anzahl von Fischen, die pro Quadratmeter oder pro Kilogramm wird immer meistens gerechnet. Du hast zum Beispiel welche, wo du 50 Kilogramm pro Quadratmeter oder pro Tonne, Gott, ich weiß es gerade gar nicht mehr, wo du die halt halten kannst. Und es gibt halt auch ganz viele unterschiedliche wissenschaftliche Studien, die halt auch in dem Bereich ganz viele Studien machen, wo die halt schauen, wie gesund ist es oder bis wann, wie viel können wir pro Quadratmeter oder pro Kilogramm Fisch irgendwie halten, bevor die gestresst werden, bevor die sich nicht mehr ernähren, bevor die krank werden, bevor wir irgendwelche Krankheiten untereinander sich so schnell infizieren, dass man auch Antibiotika nutzen muss und so. Also das sind alles Sachen, die halt für jede Fischart und für jeden Shrimp halt auch anders sind. Also da muss man dann halt immer ganz genau schauen. Also es gibt keinen konkreten Maß dafür.
Aber dass man zum Beispiel Antibiotika beigibt und andere Substanzen, wenn die Fische krank werden, sage ich jetzt mal, das ist ja schon gang und gäbe und ist ja auch eines der Risiken, die immer wieder benannt werden, dass der Antibiotikagehalt auch in dem Fisch viel zu hoch ist und dass natürlich auch, oder auch, da kannst du mich korrigieren, um andere Chemikalien eingesetzt werden und diese Fäkalien der Fische das Wasser verschmutzen und der Austausch, soweit ich das verstanden habe, muss geregelt sein. Das sind ja eigentlich sehr hochkomplexe ja, Systeme, die da irgendwie gibt es da ein Monitoring, wie man das überhaupt kontrolliert, wie sich diese
Ich verstehe, was du meinst. Also grundsätzlich, also der große Nachteil beim Thema Antibiotika ist halt bei der Meeresaquakultur oder Marienaquakultur halt, wenn du das Antibiotikum in das System reinschmeißt sozusagen, du hast ja die ganze Zeit eine Strömung mit dem Wasser. Also das ist ja keine Umgebung, die du wirklich kontrollieren kannst, weil die Natur ja selber ihr Spiel spielt. Und wenn du das Antibiotikum zwar dann in dieses System reinwirfst, kannst du vielleicht davon ausgehen, dass den Fischen es wieder besser geht, wenn sie das aufnehmen. Aber die Strömung nimmt den Rest mit. Also es spült es halt sozusagen aus dem System selber raus. Und das landet dann halt im Meeressystem an sich selber und kann entsprechend dann halt den Schaden zufügen, was halt dieser großer Kritikpunkt ist. In der Aquakultur auf dem Land zum Beispiel kann man das viel besser kontrollieren. Da hast du ein geschlossenes System und auch wenn du die Antibiotika nutzt, hast du sozusagen das Antibiotikum nur in diesem System selber drin. Also das würde halt kein externes System direkt beeinflussen oder irgendwelche anderen Organismen Schaden zufügen.
Ich komme gerade nochmal auf Bangladesch zurück. Da war ja eine der Kritik, dass es teilweise durchaus jetzt im Land große Teich- und Reisfelder, die überschwemmt wurden, sind, um Garnelen zu züchten. Mhm. Aber da gab es die Kritik, dass eben doch verschmutztes Wasser ausgetreten ist in natürliche Gewässer und die umliegenden Bauernhöfe, die Landwirtschaft weiterhin betrieben haben, mit Salzwasser plötzlich zu tun hatten, was natürlich eine sehr große Schädigung der Ernten bedeutet hat und so weiter. Mhm. Also gibt's oder hat man das inzwischen so im Griff, dass das vor allem in den 80ern, was ich jetzt ein bisschen geschildert habe, hat man das jetzt besser im Griff? Ist das etwas, worauf sehr geachtet wird? Also weil, wenn man jetzt kritische Einwände, kommt immer wieder Versalzung der Böden, die Verschmutzung der natürlichen Gewässer zur Sprache.
Also an sich ist halt das Einzige, was man wirklich sehr stark versucht zu kontrollieren, dass die Fische einfach nicht krank werden. So, das ist Punkt Nummer eins. Wenn aber sobald also Antibiotikum halt ins Spiel kommt, kannst du das an sich nicht kontrollieren. Also sobald du das halt ins Wasser selber hinzufügst zu den Fischen, Es kommt so oder so raus. Und das Einzige, was du halt, worin halt ganz viel, was halt kontrolliert wird, ist halt die Menge von Antibiotika, die dann ins System kommt. Du musst dann halt immer gucken. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, das System, ich weiß, dass da Fische krank sind, ich hau jetzt einen Eimer Antibiotika rein. Also man kalkuliert das schon sehr genau und sehr konkret, um wirklich nur die Menge ins System hinzuzufügen, die erforderlich ist. Aber du hast halt auch, zum Beispiel gibt es halt gerade im Bereich Aquakultur Studien, die gemacht werden, wo halt versucht wird, nicht auf Antibiotika zurückzugreifen. Zum Beispiel machen die gerade im Alfred-Wegener-Institut, als ich dann noch als Studentin war, gerade eine Engineering-Technik, wo sie halt mit Lasern arbeiten. Es gibt dann so eine Kamera im Wasser, wo die halt dann versuchen, bestimmte Pestizide oder Parasiten, die halt auf den Lachs zum Beispiel in Norwegen sich anheften und so wie Zecken, muss man sich vorstellen, die sind so Blutsauger, dass man halt anstatt von Chemikalien, die man nutzt, um dann halt die Tiere zu töten oder irgendwelche anderen Methoden, dass man halt wirklich Laser ins Wasser legt und die dann halt einfach den Fisch kurz so antappen und dann dafür sorgen, dass die Parasiten halt sich vom Lachs entfernen. Also das ist, daran sind sie zum Beispiel jetzt als Methode, um sozusagen auf diese ganzen Chemikalien zurückzugreifen, versuchen die gerade weiterzuentwickeln. Und es wird versucht, so gut es geht, von Antibiotika fernzukommen. Aber soweit ich weiß, ist es noch nicht so weit, dass man sagen kann, 100% antibiotikafrei. Und ich glaube, in Norwegen ist ja in Europa sozusagen der Haupt-Aquakulturproduzent überhaupt. Und bei denen ist es schon Aquakultur in hohen Maßen von Kultivierung. Und entsprechend kannst du halt die Gefahr, dass die Fische überhaupt krank werden, überhaupt nicht reduzieren oder minimieren, in meinen Augen.
Das ist das eine. Das andere ist ja vielleicht, dass wir mal darüber reden müssten, was diese Tiere fressen. Also ich weiß, es gibt Raubfische, es gibt andere. Ich habe zu meinem Erstaunen gelesen, dass es Fische gibt, die sich vegan ernähren, also Vegetarier sind. Spannend, während wir aber beim Lachs ja, soweit ich weiß, einen Fisch haben, den wir ja alle in Deutschland lieben. Ich glaube, gefolgt von Tuna oder Garnelen. Vielleicht müssen wir ein bisschen über diese Lachsfutterung sprechen. Also weil ich jetzt bei meinen Nachforschungen, und da kommt man dann auch wieder auf den globalen Süden, eben über Fischmehl sprechen müssen und was eigentlich Bestandteil von diesem Fischmehl ist, was diesen Tieren zugefügt wird, damit sie wachsen und gedeihen und ihr Verkaufsgewicht erreichen können. Vielleicht können wir da kurz mal reden, wie sich dieses Fischfutter überhaupt zusammensetzt. Also es sind ja wohl, Fischmehl wird hergestellt aus frischem Fisch, das ist klar, der gefangen wird, aber auch aus Fischabfällen und auch aus diesen Schwarmfischen, kleinen Fischen, die aus vor allem Peru, aber eben auch, und das ist die Kritik vieler westafrikanischen Menschenrechts- und Umwelt- und aber auch Brot für die Welt und anderen Organisationen, auch für Oceans, dass wir hier für Fischfutter, was in Norwegen oder wo auch immer zugefügt wird, auf dortige Fischschwärme zugreifen, letztlich via Fabriken, über die wir vielleicht nachher noch sprechen können, zum Beispiel in Gambia. Aber kannst du was sagen zur Fischfutterzusammensetzung und wo du da oder wo ihr dann sozusagen Risiken erkannt habt?
Also grundsätzlich ist ja das Thema Fischmehl ein ganz großes Problem, was auch im Alfred-Wegener-Institut ganz viel für geforscht wird. Und da habe ich halt auch meine Bachelorarbeit irgendwie so ein bisschen drauf spezialisiert. Es werden halt Alternativen für Fischmehl in unterschiedlichen Richtungen gesucht, in unterschiedlichen Quellen von Protein, seien es Würmer, seien es Insekten, seien es andere Meerestiere, die vielleicht benötigt werden oder nicht benötigt werden. Also es geht halt wirklich in unterschiedlichen Richtungen querbeet. Und was man halt, wie du halt schon gesagt hast, es gibt ein paar Fische, die sich vegetarisch ernähren, andere nicht, hat halt sozusagen jeder einzelne marine Organismus, den wir in der Aquakultur züchten, halt sein eigenes Zutatenrezept, mit dem du ihn halt füttern musst. Also nicht jeder Fisch und nicht jeder Organismus ist genau das Gleiche. Das ist vielleicht so ein Klischee, den man so kennt, so, ne, essen andere Fische und dann war es das so. Ist das das Einzige, was sie vielleicht als Mahlzeit in der Natur zu sich nehmen? Fischmehl ist halt an sich ein großes Problem, weil, wie du gesagt hast, es wird ja aus der Natur meistens entfernt und dadurch beeinflussen wir das Ökosystem an sich negativ und halt die Bevölkerung, die von diesem Fisch, den wir ja eigentlich für Fischmehl nehmen, profitieren ja nicht davon und fügen denen ja großen Schaden zu. Bei uns war das halt tatsächlich, oder besser gesagt, vielleicht kenne ich ein bisschen über meine Bachelorarbeit, sodass man vielleicht ein bisschen Verständnis dazu findet. Wir haben halt geschaut, dass wir eine alternative Futtermittel finden oder ein alternatives Rezept für den Fischmehl. Und das haben wir ausprobiert bei Shrimps, wo wir versucht haben, unterschiedliche Prozent von Fischmehl zu ersetzen mit Seesternmehl. Und da haben wir halt geguckt, okay, erstmal frisst der Shrimp das überhaupt? Mag er das? Mag er das nicht? Und wenn er das mag, wie würde das ihn auch irgendwie molekularisch beeinflussen? Weil es ist zwar immer natürlich immer ein großer Faktor und das ist halt die Intensität dieser Studien, die immer gemacht wird. Das eine ist schon mal gut, wenn man weiß, okay, er frisst das, er mag es also, aber schadet ihn das auch nicht gesundheitlich? Weil am Ende des Tages muss man ja auch gucken, dass dieser Shrimp oder diese Fische, die man ja auch irgendwie züchtet, dass das ja auch am Ende für einen Menschen produziert wird und der sich ja auch davon ernährt. Und wenn es dem Shrimp schlecht geht, dann kann es sehr wohl schlecht dem Menschen verkauft werden, geschweige denn, dass er sich davon ernährt. Und da haben wir halt zum Beispiel eine molekulare Analysen gemacht, irgendwie so zum ersten Stand. Da passiert noch nicht so viel, kann man noch nicht so viel sehen. War jetzt aber erstmal ganz allgemein, hat das dem Shrimp jetzt keinen Schaden zugefügt. Und da kann man dann sehen, okay, ist erstmal eine interessante Alternative.
Darf ich fragen, woher man diese Seesterne oder woher die bekommt? Also wo wird das gefangen, gesammelt?
Ja, also kultiviert werden Seesterne erstmal generell nicht. die gibt es auch jetzt noch nicht sonderlich in großen Populationen. Aber die findet man sehr oft an der britischen Küste oder in britischen Gewässern ganz allgemein. Die können mal vielleicht beim Fischer im Netz landen oder halt auch in der Ostsee, glaube ich, hatte ich mal gelesen, gibt es die auch. Die gibt es jetzt aber nicht in so hohen Konzentrationen, dass man sagen kann, okay, tolle Alternative. Also Seesterne sind vielleicht für viele, die das nicht kennen, sind so wie Meeresbodenstaubsauger. Die essen sozusagen alles, was denen so ein bisschen in den Weg kommt. Und die sind jetzt aber noch nicht in so hohen Populationen, dass man sagen kann, das ist das hundertprozentige Alternativ Futtermittel für Shrimps. So, ne? Also man schaut da schon, dass man halt guckt, welche Art von Produkten kann man nutzen, die so groß sind oder so viel in der Natur gefunden werden, dass wenn man die als alternative Mittel verwendet, die auch der Natur nicht schaden würden. Also man versucht jetzt nicht unbedingt Fischmehl zu ersetzen und zu sagen, okay, wir schaden den Fischen nicht, aber dann sozusagen ein anderes Tier zu finden, um dann sozusagen das dann aus der Naturbalance rauszubringen.
Oder aber eben auch Raps und solche Dinge, oder? Soja, Erbsen, werden die nicht auch inzwischen viel mehr eingesetzt? Das hat mich doch auch... Also vegan, was wir auch so zu uns nehmen, ja?
Ja, also Sojamehl ist aktuell mit Fischmehl eins der Hauptbestandteile einer... also Fischmehl, Fischöl und Sojamehl sind die drei Hauptfaktoren, die du in Aquakulturfuttermitteln findest, genau.
Mhm. Eigentlich klingt das ja ganz hoffnungsvoll. Ich meine, muss ich glaube ich auch noch mal klar machen, wenn man noch mal auf diese Debatte darüber kommt, mit diesen Sardinellen oder den Sardinen, diesen kleinen Fischen, die in Westafrika halt gerne und viel konsumiert werden und dort ganz wichtige Proteinquelle sind. Also ein bisschen zynisch finde ich die Argumentation auch von manchmal, du mal aus Umweltgesichtspunkten so liest. Naja, im natürlichen Gewässern, da frisst der Raubfisch sozusagen die kleinen Fische alle weg. Das wird so als Trashfisch bezeichnet. Und es werden ja nur diese kleinen Fische oder mehr oder weniger zu Fischmehl verarbeitet. Aber das ist natürlich einerseits, denke ich, das Futter aus dem natürlichen Kreislauf. Aber man muss sich halt klar machen, dass diese etwas, ja, vielleicht auch auf dem Markt günstiger angebotenen kleinen Fische, Sardinellen oder so, ja, glaube ich, wichtiger Nahrungsmittel gerade in Westafrika sind. Ja. Und darüber, finde ich, wird sehr wenig nachgedacht. Mhm. Also wir wissen viel über Gesundheitsschäden, die Antibiotikaskandale. Wir wissen, dass die Tierwohlhaltung in den Käfigen oft sehr verletzt ist und risikoreich ist. Aber es wird irgendwie nicht so wirklich richtig darüber nachgedacht, dass wir hier, um einen leckeren Lachs zu essen, sozusagen dort Menschen auf etwas verzichten müssen, nämlich auf genügend Fisch, der angelandet wird. Mal abgesehen jetzt von Überfischung, Klimawandel und alles, was die Leute beschäftigt. Und vielleicht, wolltest du noch weiter zu deiner Arbeit nochmal kommen?
Nö, sich nicht. Also ich finde es vielleicht auch wichtig, dass wir, also wir haben jetzt halt die ganze Zeit so ein bisschen über Fischmehl, Aquakultur, die Problematik. Jetzt, ich sag jetzt mal ganz fokussiert in Europa gesprochen, aber ich glaube, viele Menschen wissen auch gar nicht, was überhaupt in Afrika und ganz konkret an der Küste passiert, mit den ganzen Fischen, den Menschen, die halt von diesen Fisch brauchen, um zu überleben, um ihre Familien zu ernähren. Dass wir darauf noch nicht so viel konzentriert haben. Vielleicht kannst du uns ein bisschen so erzählen von deiner Arbeit mit ganz vielen, mit den Leuten dort vor Ort und wie es denen überhaupt dabei geht. Überleben die überhaupt? Weil da, also in Gambia zum Beispiel hast du ja auch erwähnt, gibt es ja auch Aquakultur.
Und, es gibt vor allen Dingen Fischmehlfabriken in den letzten Jahren. Also die sind schon seit längerem, fehlen ein Dorn im Auge. Wir können mal kurz auf Gambia vielleicht eingehen. Das ist ja ein ganz kleines Land in der Nachbarschaft zu Senegal. Und da haben sich eben chinesische Unternehmen niedergelassen und betreiben Fischmehlfabriken im größeren Ausmaß. Das heißt, dass ich habe jetzt auch noch mal nachgefragt, wie die überhaupt dazu kommen, dass die diesen ganzen Fisch, der natürlich dann nicht mehr auf den lokalen Märkten zur Verfügung ist, darüber kann man vielleicht nachher noch kurz reden, was die Frauenrolle angeht. Aber das Kernproblem ist, dass der Fisch in den Fischgründen Gambias zum großen Teil jetzt, der eh schon überfischt ist, auch aufgrund der Wanderungen der Arten, was man jetzt auch ja aufgrund des Klimawandels beobachtet oder so, dass zum Beispiel diese chinesischen, das Management dieser drei großen Fabriken, das sind riesige Anlagen direkt am Wasser, am Ozean, in Senegal zum Beispiel Fischer anheuern, die dann direkt nur ausschließlich den Auftrag haben, mit ihren Pirogen rauszufahren, die vorfinanziert werden sogar, und den Fisch, den die halt fangen, unmittelbar in diese Fischfabriken bringen. Ja. Das ist eigentlich ist wirklich ein Skandal. Es gibt auch gambische Fischer, die sich da jetzt nicht so fürchterlich drum scheren und auch in diesem Konkurrenzdruck mitmachen. Das heißt, das Schlimme ist, dass die Frauen, die eigentlich in Anführungszeichen in vielen westafrikanischen Staaten zumindest diejenigen sind, die den Fisch, wenn der anlandet, aufkaufen. Meistens müssen sie sowieso schon den etwas billigeren Fisch nehmen, eben diesen kleineren Schwarmfisch, um ihn zu verarbeiten und verhaltbar zu machen, zu räuchern. Und es geht vor allen Dingen um ein billiges Grundnahrungsmittel, was dann auf den Märkten weiterverkauft wird. Und man kann nachweisen, oder es haben jetzt Studien nachgewiesen, die FAO hat jetzt auch fast alle afrikanischen Länder empirisch untersucht, was diese Fischmehlfabriken bewirken, indem sie eben den Leuten ihr Nahrungsmittel, Grundnahrungsmittel entziehen, sagen wir es mal so vorsichtig. Wegnehmen wäre jetzt schon viel zu aggressiv, aber und das ist alles nur darum gedacht für den Export. Ja, das geht alles weg aus dem Land. Es wird noch nicht mal in die Nachbarländer verkauft, um dort irgendwie eine Aquakultur zu betreiben und dort ickes Fischmehl, sondern es geht nach Europa, es geht sonst wohin. Nach China. Ja. Es gibt dann auch teilweise Situationen, dass Tilapia, ist das richtig ausgesprochen, dieser Fisch, den die Chinesen gerne essen. Also es geht Fischmut zwischen so pervers und zynisch, dass das Fischmehl geht nach China, um dort Tilapia aufzuziehen, ich sage es mal in meinen Worten, und der wird dann aber wieder nach Afrika zurückverkauft, also gebracht und dort verkauft zu mehr Geld, als die Leute dafür, als wenn das ohne diesen Umweg über China hätten kaufen können. Also es gibt ganz viele Mechanismen, die sozusagen überhaupt nicht so im Blick sind bei uns, weil letztlich wir gucken wollen, dass wir leckeren Fisch auf unseren Tisch haben. Und die Leute sind auch, den letzten Satz dazu, ist eine gewisse Ohnmacht und Wut. Also auch wir arbeiten auch mit westafrikanischen Fischereiorganisationen oder auch panafrikanischen. Und wenn man denen zuhört, den Vertreterinnen, die über KOPA organisiert sind, die sind relativ fassungslos, haben das auch letztens in Brüssel erzählt, wie pervers das ist, ich glaube, 25 Kilo Fisch, Frischfang, braucht man, um 5 Kilo Fischmehl zu erstellen. Und daraus macht man dann ein Kilo, wandert dann praktisch in ein Kilo Masse an Lachs oder sowas. Mhm. Ja, also es sind unglaubliche Differenzen, die sich da auftun. Und das noch vor dem Hintergrund, dass sowieso alles überfischt ist, ist ein großes Problem. Ja.
Was ist denn mit den, du hast ja gerade eben erwähnt, dass auch viele aufs Meer gehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Fischer, dass das ein sehr gefährlicher Job ist, dass vielleicht auch viele davon gar nicht lebendig zurückkommen.
Also es ist einer der gefährlichsten Berufe, das wissen wir. Mhm. Da hat auch Fair Oceans das ein oder andere Mal schon was zugeschrieben und gesagt. Aber das Problem ist, dass die Pirogen, die jetzt auch in anderen Ländern rausfahren, viel weiter heutzutage rausfahren müssen, weil die Gewässer einfach überfischt sind und sie sind mehrere Tage mit ihren kleinen Booten oder auch größeren Booten wirklich weiter auf See und sind da auch nicht unbedingt tollen Wetterverhältnissen ausgesetzt. Mhm. Also der Beruf des Fischers als solcher ist schon gefährlich geworden. Mhm. Man hat schon solche Bilder im Kopf, also auch im Senegal zum Beispiel, wenn man da, also ich hatte da die Gelegenheit, ein bisschen zu recherchieren. Es ist schon komisch, wenn morgens um 5 Uhr vorne die kleinen Fischer mit ihren mini kleinen Booten, das sind aber auch jetzt nicht alle Boote sind so klein, es gibt riesige Pirogen. Und da hinten hast du dann, schnüren sich die großen Trawler lang am Horizont. Und dieses Missverhältnis, dass die einen handwerklich arbeiten, es geht ja um handwerkliche Fischerei, um handwerkliche Versorgung, dass die Menschen genug zu essen haben, um es mal ein bisschen pointiert zu sagen. Und das alles verschwindet so vor ihren Augen. Ja? Das ist ein unangenehmes Gefühl, auch wenn man da als Europäer steht nebenbei oder Europäerin, zu wissen, jetzt geht das ganze Zeug weg und kommt nicht in ihre eigenen Töpfe. Ja.
Du hast gerade darüber gesprochen auch, dass die halt an der Küste, dass die Küsten überfischt sind und dadurch halt auch gezwungen sind, tiefer ins Meer sozusagen, ich sag jetzt mal, zu reisen, um irgendwie eine Chance zu haben, was zu fischen. Woher kommt denn diese Überfischung? Also was passiert da genau an den Küsten? Weil viele Menschen wissen das ja auch nicht.
Vielleicht kannst du dazu was sagen. Also wieso ist es genau zu überfischen? Also ich denke, es wird große Problem ist, ich meine, das gibt's ja auch ein neues Papier eben auch für bei Four Oceans über die Krise der Ozean und der Fischerei, wo das auch nochmal aufgedröselt wird, wie es überhaupt zu Überfischung kommt. Mhm. Ich meine, anscheinend ist ja immer weniger Fisch überhaupt in den Gewässern und wird viel zu schnell. Also bei der Aquakultur war ich jetzt auch wieder erschrocken oder so, dass ganz viel Jungfisch auch einfach also gar keine Chance hat, groß zu werden. Mhm. Und vielleicht kannst du auch, wie denkt ihr, woher Überfischung genau?
Von der von dem Wissensstand, den ich bin, halt von der Industrie, einfach von großen Booten, sage ich jetzt mal, von unterschiedlichen Ländern, die dann halt an die Küsten kommen, natürlich eine Kooperation oder einen Deal haben mit dem Staat des Landes selber und dann halt dadurch sagen, wir wollen gerne an eurer Küste irgendwie den Fisch einsammeln und mit ihren natürlich riesigen Netzen, große, tolle Technologie, wo du gleich auch den Schwarm irgendwie unterm Wasser findest und du gleich weißt, wo die sind, dass du halt auch eine höhere Fangquote hast. Und dass du dann halt dadurch den kompletten Fisch irgendwie...
Aber der Fisch ist ja nicht nur jetzt im Atlantik weg, er ist ja auch in der Ostsee weg. Oder wir haben einfach, wir essen, glaube ich, viel zu viel Fisch. Was irgendwie, wenn man jetzt so alt ist wie ich, ein bisschen seltsam anmutet, ja, weil hat uns immer erzählt, man muss, also Fisch ist viel gesünder als Fleisch. Fisch ist eine sehr proteinhaltig, ja, es ist ein ganz gesundes Nahrungsmittel, Leute essen mehr Fisch. Das war eine Devise, ja, lange Zeit. Und jetzt müssen wir einfach lernen, dass wir vielleicht mal wirklich überlegen, wollen wir dazu weiter beitragen mit unserem Fischkonsum, den Fisch jetzt mal keine Chance zu lassen, dass er sich überhaupt regenerieren kann. Das ist ja sicherlich über Jahre ein Prozess, dass es wieder irgendwann genug Fisch gibt. Aber das ist schwierig, weil vielen Leuten ist das gar nicht klar. Im Gegenteil, andere, die ich kenne, die verzichten wirklich total jetzt auf Fisch und alle auch andere Produkte. Ja. Weil sie eben, aber eher aus Umwelt, also ich glaube, da spielt eher diese Rolle, man will nicht weiter dem Kosmos Meer schaden. Man möchte eigentlich dazu beitragen, dass das Meer gesundet und dazu gehört der Fischbestand. Das ist bei vielen ein Motiv. Diese Geschichte mit dem, wo kriegen wir unseren Fisch her? Was wir ja wissen, ist bald auch wieder End of Fish Day hier. Also da wird importiert. Das ist vielen, glaube ich, nicht so bewusst.
Das stimmt. Ich glaube, viele fühlen sich auch einfach wohler, wenn sie im Supermarkt sind und sich vielleicht einen Fisch kaufen, wo so ein Siegel drauf ist, wo man sagt, ja, okay, das ist bestimmt ein Fisch, der vernünftig gefischt wurde, der nachhaltig gefischt wurde und entsprechend muss ich mich auch nicht schlecht fühlen, wenn ich den jetzt kaufe. Und es gibt ja auch ganz viele, die MSC und ASC-Siegeln, wo du ja halt so mit einem Barcode-Scanner irgendwie ja drauf mit deinem Handy irgendwie dir ja auf eine bestimmte Webseite dann verlinkt wirst und dann zeigt er dir ja immer ungefähr an, wo auf der Welt er den Fisch gefangen hat oder sozusagen wo in der Aquakultur der sozusagen gezüchtet wurde. Und das wird ja auch ganz, also von vielen ist das natürlich ein positives Zeichen, die sagen so, ja, wir brauchen das, weil dadurch können wir auch darauf achten, dass wir die Fisch Fischbestände im Meer ja irgendwie mehr schützen, dass wir dann auch dafür sorgen, dass der Fisch nicht überall gefangen wird oder auch nur in den korrekten Ecken der Welt und auf die korrekte Methode auch. Oder in der Aquakultur zum Beispiel, dass man halt auch weiß, okay, das ASC-Siegel wird auch nur denjenigen vergeben, die halt Aquakultur auch wirklich nachhaltig, Definition von nachhaltig.
Müssen wir vielleicht nochmal kurz.
Dass man halt sagt, ja, die kümmern sich um den Fisch, das ist alles in Ordnung. So, ne? Wenn die das Siegel haben, dann ist das alles korrekt so. Und andere kritisieren natürlich die Siegel, weil die meinen, dass die Siegel nicht das sozusagen hergeben, was sie behaupten herzugeben. Also die achten nicht auf die Fischbestände, die achten wirklich nicht drauf, welche Boote was fangen, wo die es fangen, mit welchen Methoden die es fangen und wie viel sie es fangen. Haben sie überhaupt Beifang? Wird der Beifang wieder freigelassen oder sterben, keine Ahnung, Delfine, Schildkröten, die vielleicht im Netzmittel landen, mitten am Meer oder am Bord des Schiffes und werden dann einfach wieder. Also das sind alles so Punkte, die halt immer kritisch gesehen werden von beiden Perspektiven. Und ich glaube, die in der Bevölkerung jetzt erst recht in Deutschland ist das so dieses Freiwaschen, dieses Reinwaschen, so ich fühle mich, also ich mache nichts Falsches, das ASC und MSC-Siegel ist bestimmt schon richtig, so, und ich muss mich jetzt nicht unbedingt weiter informieren, geschweige denn recherchieren, weil die würden mir jetzt nichts irgendwie unterjubeln, was nicht korrekt wäre.
Ja, ich glaube, dass das jetzt mit der Debatte der Lieferketten-Nachverfolgung vielleicht ein Thema werden kann, auch dass später ein bisschen mehr die Fischerei und auch in den Blick kommt und dass eben auch neben den Umweltstandards soziale Standards mit berücksichtigt werden. Ich meine, es gibt zum Beispiel über lateinamerikanische und asiatische Aquakulturbetriebe, ist ja auch mal die Frage, wer arbeitet da für was? Also man weiß von Frauen, auch gerade im asiatischen Bereich, die sich massiv beschweren über die Arbeitsbedingungen in diesen Aquakulturen. Es gibt teilweise, gab zumindest Kinderarbeit, was angeprangert wird. Es gibt keine großen arbeitsrechtlichen Schutzgeschichten. Das ist auch in Gambia so. Die Leute, die da arbeiten in diesen Fabriken, da weiß man überhaupt nicht, wie das geregelt ist. Man weiß weder, wie viel die da verarbeiten, das ist aber jetzt erstmal wieder diese Quantität. Man weiß aber auch, die Leute haben keinen Arbeitsschutz und nichts. Also das sind ja alles so Dinge, die müssten wir ja viel mehr in Blick nehmen, wenn wir über guten Fisch aus guter Aquakultur reden zum Beispiel. Was haben wir da eigentlich, wie soll ich sagen? Also wie können wir das kontrollieren? Das ist natürlich die nächste Frage. Ja? Sind die bereit, die da alle dran verdienen, der Zwischenhandel und dann eben aber auch der Endverbraucher, aber eben auch die Produkte, alles auf den Tisch zu legen? Mhm. Und da ist noch viel zu tun, glaube ich.
Ich finde, glaube ich, auch, dass der Hauptkern oder diejenigen, die auch wirklich dran was ändern können, sind die Verbraucher selber. Solange der Verbraucher davon einfach ausgeht, ohne sich selber wirklich zu informieren, und da sehe ich, glaube ich, jeden Einzelnen von uns in der Verpflichtung, dass jeder von uns sich auch wirklich informiert und auch wirklich recherchiert, was leider nicht mehr so viel heute üblich ist heutzutage, dass wenn der Verbraucher sich besser informiert über die ganze Situation und auch weiß, wo die Kritikpunkte sind und weiß, wo die Problematik dahinter ist, dann ist man auch in der Lage, besser Druck zu machen, dass auch Informationen entsprechend transparenter ans Licht kommen und auch dafür zu sorgen, dass dann halt auch vielleicht die Methoden auch besser kontrolliert werden. Und solange wir als Verbraucher selber nichts ändern, wird sich die Industrie, die Personen, die von dem Ganzen profitieren, auch sich entsprechend nicht ändern.
Alternative kann man jetzt auch zum Beispiel bei Slow Food oder so nachlesen, ist die berühmte Karpfenzucht im Teichen. Aber das wird sicherlich den einen oder anderen motivieren. Also ich weiß, dass es auch Köche gibt jetzt, ein Restaurant gibt, die wirklich darauf Wert legen. Andererseits weiß man genau, auch in dem Bereich überhaupt gar nicht. Selbst wenn man sagt, das sind aus regionaler Fischzucht sind vielleicht 5 Gerichte aus regionaler Fischzucht, der Rest wird auch nicht dazu geschrieben. Im Restaurant weißt du ja auch nicht, was du da auf den Tisch kriegst. Mhm. Aber ich glaube, solange dieser Mythos Lachs ist toll und Garnelen sind toll und Thunfisch ist toll, so in den Köpfen schwirrt als eine Alternative zum Fleisch, mhm, und nicht gesehen wird, dass das ein eigener Bereich ist, der ganz genauso die gleichen Fragen evozieren würde, was esse ich eigentlich, warum, wird sich da wenig ändern. Und da müssen wir den Fisch finde und seine Produzentin und dort, wo er herkommt, viel ernster nehmen. Das, mhm, scheint mir so immer so nebenbei Thema. Mhm. Ich glaube, solange wir diesen Mythos, Lachs ist gesund und toll, Thunfisch ist gesund und toll, Garnelen sind, haben wenig Kalorien, ne? Ja. All diese Diskussionen, wenn wir da nicht mehr darüber nachdenken, woher der Fisch kommt und warum wir unbedingt Fisch essen müssen und was der aber auch für Risiken birgt für andere, wo er herkommt, aus den Gewässern und so weiter. Das müssen wir viel stärker, finde ich, ins Bewusstsein der Leute auch bringen und es nicht so als ein Nebenbei-Thema behandeln in der Ernährungssicherheitsdebatte.
Ja, also ich finde das ehrlich gesagt auch ein schönes Schlusswort. Wir haben eigentlich so, glaube ich, auch einiges an Punkten zum Thema Aquakultur so ein bisschen berührt. Aber ich glaube, es ist noch genug Stoff da für einen weiteren Podcast oder ein weiteres Gespräch im Thema Aquakultur. Ich will vielleicht noch kurz darauf hinweisen, dass wir ja auch als Fair Ocean einen Flyer haben, der auf der Webseite ist zum Thema Aquakultur und auch ganz vielen anderen unterschiedlichen Bereichen. Da kann man sich natürlich auf Fair Oceans googeln und die unterschiedlichen Publikationen, die wir haben, auch umsonst runterladen. Genau. Willst du noch vielleicht noch was sagen?
Ja, für mich ist der Blick aus dem Süden in den Norden einfach wichtig. Und bei Fair Oceans gibt es auch einiges darüber zu lesen, wie die Leute ihre Situation selbst einschätzen, welche Forderungen sie daraus ableiten, auch an die EU. Es ist ja, wir haben es gar nicht über die Möglichkeit gesprochen, wo man Einfluss nehmen kann, wo man auch Lobbyismus betreiben kann, um sich, ja, um was zu ändern. Was fände ich für einen weiteren Podcast über Aquakultur eigentlich sinnvoll? Aber auch das findet man auf der tollen Homepage von Fair Oceans, die da heißt fair-oceans.info.